Ladies and Gentlemen, it's all about voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Episode All About Voice. Heute in Episode Nummer 18 sprechen wir über ein Thema, über das bis jetzt noch fast gar nicht gesprochen wurde und was wir aber für ein sehr, sehr wichtiges halten. Und dafür habe ich meinen ganz besonderen Gast eingeladen, der heute und auch in ein, zwei der nächsten Episoden Gast sein wird. Denn es gibt ziemlich viel zu besprechen und heute werden wir mal an der Oberfläche kratzen. Und ja, darf euch ganz herzlich vorstellen den Thorsten Jansen von der Anwaltskanzlei DWF, auch in Köln, aber nicht nur in Köln. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Tim. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich denke mal, wir haben da auch tatsächlich ein sehr interessantes, hoffentlich auch für Nicht-Juristen spannendes Thema. Es geht nämlich um Recht. Und zwar ganz spezifisch Voice und Recht und was hat das alles miteinander zu tun?
Ganz genau. Und ich würde dich auf jeden Fall bitten, bevor wir ins Thema einsteigen, denn dieses ganze Thema, die ganzen rechtlichen Implikationen und rechtlichen Aspekte in Sprachassistentenanwendungen sind ja momentan noch fast nicht diskutiert, so unter den Publishern und den Entwicklern im deutschsprachigen Raum vor allem. Und ich würde dich bitten, dich am Anfang einmal kurz vorzustellen, um mal zu sagen, was ihr und was du im Speziellen auch bei DWF machst.
Ja, gerne. Also wie ich schon sagte, ich bin Rechtsanwalt, auch tatsächlich mit der starken Ausprägung auf oder mit der Spezialisierung auf das IT-Recht. Also ich mache seit 8 Jahren eigentlich nichts anderes als IT-Recht. Und da kommt man natürlich auch sehr stark in die Regionen rein, wo es um ganz neue Technologien geht, wo es um sehr neue Geschäftsmodelle geht, die dann auch aus rechtlicher Seite mal analysiert werden müssen. Und das machen wir halt auch bei DWF sehr stark. Also am Standort Köln, wie du sagtest, wir haben mehrere Standorte, also insgesamt 3 in Deutschland, aber wir sind auf fast allen Kontinenten vertreten. Ich glaube, in mittlerweile 26 Ländern. Und gerade am Standort Köln, wie ich sagte, befassen wir uns eben sehr stark mit dem Technologierecht. Also hier ist so quasi das Epizentrum der ganzen Technologieberatung oder Technologie- und Rechtsberatung, die wir machen. Ja. Und da kommt natürlich dann auch das Thema Voice ins Spiel, weil das natürlich ein Thema ist, mit dem sich mittlerweile vermehrt die nicht nur die Industrie, sondern auch ganz andere Zweige, der ganze E-Commerce-Sektor beschäftigt. Und das ist für uns natürlich auch spannend, weil es da natürlich wieder ganz neue rechtliche Themen gibt, die es dann auch zu beachten gilt und wo wir dann natürlich auch entsprechend beraten möchten.
Okay, ja, ich habe von euch ja schon erfahren, beziehungsweise unseren Gesprächen, die wir schon mal hatten und Treffen, die wir hatten. Du warst ja auch auf unserer Konferenz im letzten Jahr, auf der ersten All About Voice im Oktober und hast da auch schon mal versucht, in aller Kürze, in 30 Minuten, mal das Thema anzureißen und mal so die Fragestellung auf den Tisch zu bringen, die da alle eine Rolle spielen im Bereich Voice. Aber was sind das sonst für Bereiche? Also IT-Recht, ja, klar, dann denkt man oft vielleicht an Softwareentwicklung oder Programmierung. Aber welche Bereiche sind das so, die ihr da im Kölner Standort behandelt?
Ja, danke für die Frage. Das ist natürlich ein weiter Bereich. Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich allein zu dem Thema, was wir alles machen, noch weiter eine halbe Stunde sagen. Aber ja, Vielleicht mal so einen Kurzabriss. Natürlich machen wir auch diese ganzen, ich sag mal, klassischen IT-Rechtsthemen, wo es dann darum geht, Verträge zu entwickeln, wo also ein Software-Implementierungsprojekt ansteht und dann sich die Leute darüber streiten wollen oder verhandeln müssen, welche Software-Lizenzen denn jetzt zum Zuge kommen und wie so die SLA, also die Service-Level aussehen sollen oder auch wie dann nachher die Vergütung, das Vergütungsmodell und so weiter aussieht. Also das sind auch ganz klar Themen, die wir adressieren. Mhm. Aber wir gehen da halt auch noch ein bisschen weiter drüber hinaus und engagieren uns in vielen Feldern, die also jetzt etwas abseits dieser klassischen Themen sind. Ein Kollege von mir macht zum Beispiel stark den Bereich 3D-Druck und additive Fertigung, wo es also auch darum geht, neue Geschäftsmodelle rund um additive Fertigung rechtlich dann zu begleiten. Ich selber bin tatsächlich sehr stark im Bereich oder in mehreren Bereichen unterwegs. Das ist zum einen der Datenschutz, den wir in verschiedenen Projekten auch jenseits der kleinen Unternehmen dann auch voranbringen. Also zum Beispiel in Verbindung mit IoT bin ich gerade auch in einem EU-Forschungsprojekt engagiert, wo wir eben das Konsortium in der gesamten rechtlichen und ethischen Fragestellung raten. Und da kommt eben ganz klar das Thema Datenschutz ins Spiel, dann aber auch das Thema IT-Sicherheit, denn darum geht es ja auch in diesem Projekt zum Beispiel, so dass wir also auch im Bereich IT-Sicherheit uns sehr stark tummeln, aber auch zum Beispiel so Sachen wie künstliche Intelligenz ist hier ein Thema, also zum Beispiel auch die Fragestellung, was soll diese KI dann überhaupt nachher können und was darf sie aus rechtlicher Sicht dann überhaupt machen? Darf also zum Beispiel die KI dann bestimmte Business-Entscheidungen selbstständig treffen oder gibt es denn da noch entsprechende Beschränkungen?
Okay, also bei euch geht es um ganz, ganz viele neue, spannende Themen, die jetzt in den letzten Jahren immer wieder aufgepoppt sind und entsprechend in der Gesellschaft, aber vor allem auch so im Business-Umfeld immer mehr an Relevanz gewinnen. Ich erinnere mich noch an den Kollegen von dir, der dann auf unserem Meetup hier in Köln, und das war schon, ich glaube, Anfang letzten Jahres gewesen, auch schon mal zu dem Thema direkt gesprochen hatte, weil wir uns dem Thema ja auch sehr frühzeitig angenommen haben, in der Form, dass wir das hinterfragen, da entsprechenden Austausch auch mit Experten, wo unsere Kompetenzen aufhören und aufhören müssen natürlich auch an irgendeiner Stelle, wo wir gerne mit Experten darüber sprechen, wie wir das Thema frühzeitig antizipieren und einfließen lassen in die Konzeption schon und den Design, das Design von Anwendungen, aber dass da ganz viele Fragestellungen noch total unbeantwortet sind. Ja, es gibt gefühlt keine wirklichen rechtlichen Rahmenparameter, wo man nachschlagen könnte aktuell oder wo es Best Practice gibt, wo man sagt, okay, so ist das gut gelöst und so ist es irgendwie konform gelöst. Und deswegen finde ich super, dass wir heute und auf jeden Fall auch in ein, zwei, drei der nächsten Episoden des Podcasts, vielleicht machen wir daraus eine kleine Reihe, ja, wo wir verschiedene Themenstellungen und Themenblöcke wirklich separat mal etwas tiefergehend diskutieren. Heute wollen wir uns ein bisschen um die Einordnung kümmern. Und deswegen auch die erste Frage wäre, wie diese neue Technologie und die aktuelle Rechtslage oder die aktuellen Gesetzgebungen, wie das überhaupt zusammenpasst oder passt das zusammen und wenn ja, wo gibt es Lücken, wo gibt es Anknüpfungspunkte oder Orientierungspunkte nach links und rechts, wie verorten wir das alles?
Ja, genau. Also das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Da ist übrigens auch, ich sag mal, das heutige Thema Voice überhaupt nicht anders zu sehen als ganz viele andere Themen, die wir behandeln. Also wenn man mich jetzt gefragt hätte zu Blockchain oder anderen Themen oder zu E-Commerce oder E-Health oder E-Sports, was auch immer, wäre die Antwort wahrscheinlich sehr ähnlich gewesen. Und zwar, jede neue Technologie erfährt ja zunächst mal durch den Gesetzgeber keine besondere Behandlung. Das liegt aber nicht daran, dass der Gesetzgeber diese neuen Technologien nicht sehen würde oder sie für vernachlässigbar hielte, sondern dass wir tatsächlich ja schon ein weitgehend gefestigtes Recht haben, was wir zunächst mal auf diese neue Technologie, das neue Geschäftsmodell anwenden soll. Das heißt, im Normalfall geht es eben nicht darum, für jede neue Technologie jetzt auch ein neues Recht zu schaffen, sondern zunächst mal zu gucken, was der bestehenden Regelungen denn darauf schon anwendbar ist. Das ist meistens eine ganze Menge. Also die meisten neuen technologischen Entwicklungen kann der Rechtsanwender, also im Prinzip der Anwalt, der Richter, natürlich auch mit Hilfe des alten Rechts oder des bestehenden Rechts übereinander bringen. Das heißt, wir haben hier wirklich die Situation, dass wir mit dem Recht auf einer so hohen, abstrakten Ebene sind, dass also die einzelne Technologie letztendlich nur noch das spezifische Werkzeug ist, das dann oder über das dann bestimmte Funktionen, sage ich mal, ausgeführt werden.
Okay, gibt es denn da eine Top 3 der oder Top 5 der Felder, die jetzt für den Status quo in Sachen Sprachassistenten, ja, die sofort als erstes einfallen und sagen, okay, das sind die Punkte, die auf jeden Fall in dem Kontext jetzt die wichtigste Rolle spielen oder die meisten Fragen aufwerfen?
Ja, das würde ich so generell gar nicht beantworten wollen. Okay. Denn erstmal würde ich noch einen Schritt zurückgehen wollen und sagen, es kommt ja immer darauf an, was man mit dem Medium Sprache und dieser ganzen Technologie, die dahinter steht, tatsächlich macht. Denn hier muss man zum Beispiel auch unterscheiden, wie man den ganzen Voice-Kontext einsetzt. Das kann ja zum einen der Sprachassistent sein, wie du schon gesagt hast. Es kann aber auch andererseits eine industrielle Anwendung sein, die also zum Beispiel gerade nicht auf Alexa oder so zugreift, sondern die eben einen eigenen Sprachprozessor, eine eigene Spracherkennung im Hintergrund laufen hat, wo aber die Daten alle zum Beispiel das Unternehmen überhaupt nicht verlassen. Ja. Das heißt, da hat man schon mal zwei, ich würde mal sagen, relativ abgrenzbare Felder, also einmal den industriellen Kontext und einmal quasi den, ich sag mal, E-Commerce-Kontext, okay, die man da unterscheiden müsste. Wenn man jetzt mal weitergeht, weil hier geht es ja um Sprachassistenten, also in dem E-Commerce-Bereich, da muss man sich dann auch wieder fragen, was wollen denn die Unternehmen mit dem Sprachassistenten machen? Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Unternehmen wollen für ihre Produkte werben, dann würde eben für diese Unternehmen ein ganz spezifischer Bereich des Rechts auch sehr relevant sein, nämlich das Recht, was sich im Prinzip mit Werbung und Unternehmensdarstellung befasst, was insbesondere das Wettbewerbsrecht ist. Dann kann es natürlich darüber hinaus sein, dass die Unternehmen nicht nur einfach Informationen an die Kunden, an die potenziellen Kunden weitergeben möchte, sondern auch Daten der Kunden erfassen möchten und die dann natürlich wieder zu Werbezwecken und so weiter verwenden möchten. Das heißt, da hätte man zum Beispiel dann das Datenschutzrecht, was da sehr relevant wird für die Unternehmen. Weiterhin kann man natürlich auch sagen, die Unternehmen, die es dann schaffen, über den Voice-Kanal etwas zu verkaufen, die müssen dann natürlich auch wieder das ganze Verbraucherschutzrecht beachten. Okay. So kann man das natürlich immer weiter fortführen, sodass man also immer dazu kommt, was machen die Unternehmen mit dem Voice-Assistenten? Und dann kann man sich auch fragen, welcher Aspekt des Rechts ist da besonders relevant?
Ja, also mit Blick auf den aktuellen Stand oder die aktuellen Marktplätze, ich meine, wir als Lösungsanbieter sind da sehr stark eher auf diese E-Commerce, wenn du hast eben diese Zweiteilung angesprochen, wir sind eher so in diesem E-Commerce-Bereich unterwegs und zu Hause und das ist das, wo wir gerade auch die Presse und die Medien dann sehr viel drüber sprechen, sind diese B2C- und massentauglichen Sprachassistenten, wie jetzt Alexa oder der Google Assistant zum Beispiel, sind. Da sind wir ja sehr stark unterwegs. Da gibt es ja immer wieder neue Meldungen im Web und in den Zeitungen, wo es eben, wo schon mal rechtliche Fragestellungen aufgekommen sind, vor allem natürlich im Zusammenhang mit dem Datenschutz. Wir haben das Gefühl, dass es wirklich nicht wilder Westen ist, aber schon noch sehr viel Unklarheit da herrscht, auch zwischen den, was Entwickler in den Marktplatz reingeben, ja, vielleicht auch unabhängige Entwickler, was Unternehmen machen und dass es da ja viele Dinge, die man aus dem Web jetzt kennt, ja, die so eins zu eins übernommen werden auf dem Sprachassistenten, das passiert auf der inhaltlichen Ebene gerade ganz, ganz stark. Aber was so die rechtlichen Komponenten betrifft, wenn ich jetzt an ein Impressum denke oder entsprechende Kennzeichnungspflicht von bestimmten Inhalten und so weiter, da gibt es noch nicht so viele Erfahrungswerte, beziehungsweise machen sich, also gefühlt zumindest, noch nicht so viele Unternehmen darüber Gedanken, wie wir das auf diesem Kanal Voice entsprechend stattfinden lassen können.
Ja, klar, aber das ist eigentlich relativ typisch für eine neue Technologie oder für ein neues Geschäftsmodell. Also das sehen wir eigentlich in allen möglichen Bereichen. Ich meine, wenn du dich vielleicht zurückerinnerst, ich meine, wir beide sind ja wahrscheinlich vom Alter her noch mit der ersten Version von Napster groß geworden. Da hat sich auch noch keiner darum geschert, ob da jetzt irgendwie Musik drin ist, die urheberrechtlich geschützt war, sondern das war einfach cool, dass man das einfach so übers Internet dann runterladen konnte, ohne sich Gedanken machen zu müssen, die damals noch erhältlichen CDs zu kaufen. Genauso ist es aber auch heute noch. Ich sag mal, die Social Media sind ja nun schon eine ganze Weile auf dem Markt, aber auch da hat man jetzt erst so die größeren, ich sag mal, Wellen von Prozessen, die da geführt werden, insbesondere auch, wenn es um Werbung geht und wie ist Werbung zu kennzeichnen und so diese ganzen Sachen. Das poppt jetzt so langsam erst hoch. Das heißt, man sieht ganz klar, das Recht hinkt eigentlich der Realität immer so ein bisschen hinterher. Erst kommen so die Pioniere, sage ich mal, die First Mover, die einfach mal machen und sich dann später irgendwann mal Gedanken machen, wie das denn überhaupt rechtlich aussieht. Ich sag mal so, wenn da jetzt natürlich Schutzrechte und so weiter betroffen sind, dann dauert es natürlich auch erstmal eine ganze Weile, bis die Berechtigten, also in dem Fall jetzt die Rechtsinhaber, darauf aufmerksam werden, dass hier gerade ein neues Massenphänomen entsteht, woraus also dann die Rechte in einer Vielzahl von Fällen dann quasi verletzt werden. Denn erst dadurch ist ja auch die notwendige Aufmerksamkeit da, dass es sich also lohnt, dann für die Rechtsinhaber, für die Anspruchsinhaber, das Ganze zu verfolgen. Genauso ist es natürlich jetzt auch hier bei den Social Media gewesen, wo jetzt also die Konzerne so langsam sehen, oder die Wettbewerber vor allem sehen, okay, da ist ja doch was hinter. Und da wird ja auch entsprechend Umsatz mit gemacht. Und jetzt lohnt es sich für uns so langsam auch dagegen mal vorzugehen, was wir denn da alles so an Fehlern, an Rechtsverstößen finden. Und genauso, denke ich, wird es auch im Voice-Bereich sein. Das ist jetzt alles noch so ein bisschen in der First-Mover-Stage gefangen, wo also die Leute einfach mal machen. Aber sobald das auch mal größere mediale und vor allem auch größere Aufmerksamkeit bei den Konkurrenten weckt, dann wird natürlich der ein oder andere da wirklich hellhörig werden und eben auch versuchen, das Recht, was ja von Anfang an da war, nur halt teilweise nicht beachtet wird, dann mal wieder durchzusetzen. Das heißt, ich denke, wir werden da in den kommenden Jahren auf jeden Fall, wenn das ganze Thema Fahrt aufnimmt, dann auch wesentlich mehr Streitigkeiten mitbekommen, die eben gerade zwischen wirtschaftlichen Konkurrenten stattfinden, kommen wir gleich noch zu. Dann aber auch ein großes Thema werden die datenschutzrechtlichen Vorgaben sein, wo dann also auch wahrscheinlich verstärkt mal die Datenschutzaufsichtsbehörden auf das Thema aufmerksam werden. Und so kann man das natürlich immer weiterspinnen. Das heißt, wenn man jetzt dann mit einem fremden Urheberrecht, was man einfach so mal ohne entsprechende Vereinbarung nutzt, entsprechender Umsatz gemacht wird, dann wird natürlich auch da der Rechtsinhaber darauf aufmerksam werden. Ja. Das heißt, ich denke, es ist alles nur eine Frage der Zeit.
Ja, ich meine, ich bin da jetzt ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich, dass es gut ist, weil dann so Dinge entstehen können, ja, und nicht direkt von vornherein jeder mit Angst und mit Vorsicht in die Plattform reingeht und vielleicht Sachen erst gar nicht macht, ne, weil er vielleicht die Konsequenzen fürchtet oder nicht genau weiß, wie es umzusetzen ist. Ne. Das ist das eine. So aus inhaltlicher Sicht ist es natürlich schön, dass man das erstmal macht und Sachen entstehen können. Auf der anderen Seite hat man im Zweifel schon mal eine falsche Richtung, in die man läuft. Ja, und man muss an irgendeiner Stelle zurückrudern oder Sachen anpassen, Sachen ändern. Und geht dann vielleicht wieder 3 Schritte zurück, ne, die man erstmal nach vorne gelaufen ist. Aktuell, wenn ich so ein bisschen aus dem alltäglichen Doing im Bereich Voice und vor allem mit Alexa und Google Assistant erzähle, also dass ich kann aktuell fast anonym Skills, also diese Apps für Alexa, Skills im Marketplace veröffentlichen. Ja, also wenn ich da jetzt mal durchgehe und mir Sachen raussuche, dann steht da nirgendwo, wer jetzt der Herausgeber ist. Ja, beziehungsweise steht da, aber das kann ein Fantasiename sein, das kann mein Entwicklername sein. Ja, und der muss nicht meinem Namen entsprechen, meinem echten, oder der muss nicht meinem Unternehmensnamen entsprechen. Der kann auch einfach ein irgendein Synonym sein oder ein Fantasiename eben. Und da weiß ich dann als Nutzer erstmal nicht, bevor ich die Anwendung jetzt starte oder nutze, wer eigentlich der genaue Herausgeber ist davon. Wie stehst du dazu? Also das ist
ja klar. Das sind natürlich jetzt ganz viele Fragen auf einmal.
Ja.
Fangen wir mal von vorne ja, an. Aber. Also ich sag mal grundsätzlich so diese Thematik, dass die Ersten erstmal einfach anfangen und machen und sich später über die rechtlichen Konsequenzen Gedanken machen. Das ist eigentlich leider, muss man sagen, auch ein sehr normale Vorgehensweise. Nicht, dass ich das jetzt gutheißen würde, denn natürlich wären wir auch bereit, die Leute schon am Anfang zu beraten, damit eben die schlimmsten Fehler gar nicht erst gemacht werden. Aber ich meine, es ist, wie es ist. Um jetzt schon mal beim Kölschen Grundgesetz zu bleiben. Die Leute, die die Ideen haben, die wollen erstmal, dass es funktioniert. Und erst wenn es funktioniert, dann kann man sich da Gedanken machen um rechtliche Themen oder wie sonst weitergeht. Das ist relativ normal. Wie gesagt, wir versuchen das oder dem entgegenzuwirken und bieten natürlich auch jungen Unternehmen da entsprechende Hilfe an. Aber wie gesagt, die Prioritäten sind da manchmal andere. Jetzt zu den anderen Fragestellungen, dass jeder irgendwo einfach da was veröffentlichen kann, insbesondere auf Amazon. Da sprichst du natürlich ein grundsätzliches Problem der Plattform nennen, an. Und zwar ist das Thema ja weit über Alexa Skills hinaus ein immer noch diskutiertes Problem. Es geht ja hier nicht nur um Alexa-Skills, wo die Frage ist, braucht es ein Impressum und so weiter, sondern es hat ja allein schon eine ziemlich lange Zeit gedauert, bis man bei Amazon im Shop überhaupt mal, also im Marketplace, überhaupt mal ein Impressum hinterlegen konnte. Genau das Gleiche, was jetzt auch noch nicht ausdiskutiert ist, das sind ja die Fragestellungen zu den Produktdarstellungen, wo dann also eine bestimmte Produktdarstellung von mehreren Anbietern verwendet wird. Da ist ja im Moment auch noch viel Bewegung drin. Das ist ja alles auch noch nicht so ganz ausgestanden. Ja. Das heißt, oder was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, es ist immer sehr schwierig, einem globalen Konzern wie Amazon dazu zu bringen, jede lokale beziehungsweise nationale Rechtsordnung dann auch zu befolgen. Und ich sag mal, die Deutschen sind da natürlich auch was manche Sachen angeht, insbesondere Datenschutz, insbesondere auch Verbraucherschutz, dann noch manchmal sehr penibel. Das will heißen, das, was in anderen europäischen Ländern funktioniert, das muss in Deutschland noch nicht zwingend funktionieren, weil hier teilweise dann die Vorgaben noch mal etwas strenger sind als anderswo. Insofern ist es da natürlich immer ein Problem einem Unternehmen, was möglichst darauf aus ist, seine rechtliche Compliance möglichst weltweit, zumindest europaweit, über einen Kamm scheren zu wollen, dass man die natürlich schwer dazu kriegt, jetzt noch deutsche Besonderheiten zu berücksichtigen. Aber anderes Thema. Mhm. Zu der nächsten Frage, wenn ich es mal so sagen darf, die Fragestellung, wie kann ich sicherstellen, dass das, was ich da lese auf irgendeiner Plattform, auch tatsächlich richtig ist? Das ist ja letztlich ein Grundproblem, was wir mit dem Internet schon immer hatten. Denn ich sag mal, die Glaubwürdigkeit einer bestimmten Quelle, die muss man immer selber einschätzen. Egal, ob das jetzt der Reporter vom Spiegel oder einer sonstigen großen Tageszeitung oder einem großen Magazin ist oder irgendein Blogger oder irgendeiner, der in einem sozialen Netzwerk etwas von sich gibt. Da gibt es ja einfach keine bestimmte Anforderung, was die Feststellung von Identitäten oder auch die Feststellung einer bestimmten Glaubhaftigkeit angeht, sondern das bleibt ja in allen Lebenslagen immer demjenigen überlassen, der diese Aussage liest.
Ja.
Denn genauso wenig wie in sozialen Netzwerken jemand zwingend die Wahrheit sagen muss, genauso wenig muss auch immer das, was man mittwochsabends beim Stammtisch hört, der Wahrheit entsprechen.
Ja.
Also das ist jetzt möglicherweise ein sehr kruder Vergleich, aber letztendlich muss immer derjenige die Richtigkeit einschätzen können, der sich das anhört.
Ja.
Bei den Skills und so weiter hat man natürlich noch den großen Nachteil, dass man denjenigen, der es von sich gibt, noch nicht mal sehen oder sonst wie fassen kann.
Nee, das ist Zweifel, deswegen wollte ich jetzt auch reinspringen. Also das ist ja erstmal Alexa, die da spricht. Und im sozialen Netzwerken habe ich zumindest mehr Optionen, oder es würde im Vergleich mir leichter fallen, vielleicht herauszufinden oder eine erste Einschätzung zu geben, ob das jetzt vertrauenswürdig ist oder nicht. Und im Voice-Kontext ist das viel, viel schwerer oder bedarf viel, viel mehr Arbeit auf Nutzerseite, das herauszufinden.
Und, ja, richtig.
Steigen wir jetzt schon ein bisschen in verschiedene Themen ein. Hast du ja auch selbst gesagt, dass ich da 3, 4 Fragestellungen eigentlich mit drin verbergen. Aber das sind ganz, ganz relevante, glaube ich, vor allem jetzt für das tägliche oder alltägliche Doing. Und wie können wir, da denken wir drüber nach, wie können wir vielleicht da in dem Zusammenhang vielleicht auch gelernte Dinge einfach mal selbst etablieren, ja, in Anführungszeichen, wo man sagt, okay, es gibt jetzt noch keine wirkliche Rechtsprechung. Es gibt keine Guidelines von den Plattformen oder von der Plattform, wie es gemacht werden muss. Ja, klar gibt es Dinge, die sich aus anderen Medien oder aus anderen Technologien ja dann irgendwie übertragen lassen, ja, oder im Zweifel ja vor Gericht als Vergleiche herbeigezogen werden müssen oder können. Aber wie kann ich dem in irgendeiner Art und Weise vielleicht schon auf einfache Weise entgegenwirken oder es zumindest unterstützend Funktionen einbauen oder Informationen kennzeichnen oder in der Beschreibung der Anwendung, wie auch immer, nennen, damit es transparenter ist. Damit ich sagen, zumindest sagen kann, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie unterm Radar unterwegs, sondern das bin ich. Das hier ist meine Webseite, wo steht, was da passiert genau, welche Daten ich erhebe, welche Daten ich vielleicht auch mitlogge oder wie auch immer. Habe aktuell keine Cookies oder sowas, ja, wo ich irgendwie am Anfang von der Konversation rausspringen kann und sagen kann, okay, ich möchte das nicht, ja, oder sowas, sondern es passiert einfach alles so, wie es jetzt gerade passiert. Da gibt es auch nochmal große Unterschiede zu Google Assistant, ja. Das ist ganz anders als bei Alexa nochmal und bei den Playern, die jetzt vielleicht noch dazukommen, in dem konsumentenorientierten Plattform für den Endnutzer zu Hause, vielleicht auch nochmal andere Bedingungen oder andere Möglichkeiten, das zu machen. Und da würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne, vor allem jetzt für Unternehmen, die in den Markt irgendwie eintreten wollen oder vielleicht schon die ersten Schritte gemacht haben, aber auch für Entwickler, die diesen Markt für sich jetzt entdecken oder erschließen wollen, vor allem wenn es jetzt demnächst um Monetarisierungsmöglichkeiten vielleicht auch in Deutschland geht. Wir kennen das nur aus den USA und wir denken dadurch, dass die meisten Funktionen aus den USA auch nach Deutschland gekommen sind, dass das auch in Deutschland möglich sein wird demnächst, dass ich halt Inhalte monetarisieren kann, Produkte verkaufen kann, vielleicht auch neben dem Amazon Marketplace meinen eigenen Shop anbinden kann oder ähnliche Dinge tun kann. Ich sag, die Vorzeichen sind da, dadurch, dass es in den USA schon da ist. Und ich glaube, da sind so drei Themenblöcke mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten, die, glaube ich, die Hörer dieses Podcasts ganz besonders interessieren werden. Das ist einmal der ganze Bereich Werbung und damit, wenn ich zusammenwerfen darf, auch Vermarktung oder Marketing vielleicht auch für Anwendungen oder für Produkte zu machen, die in dem Voice-Kontext platziert sind. Das ganze Thema Datenschutz. Also kann ich da einfach Google Analytics in meine Anwendung reinbauen oder andere Tracking-Systeme, ohne dass ich dem Nutzer davon was sage, ja, oder das irgendwie kennzeichne, zum Beispiel, oder wie verarbeite ich Daten weiter, die ich da erhebe, wenn ich ihn zum Beispiel nach seinem Namen frage oder nach seiner Adresse oder wie auch immer. Und das dritte Thema, was, dir fällt bestimmt auch noch was ein, was du ergänzen möchtest, aber das dritte Thema ist das ganze Monetarisierung. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr weit gefasst, aber das ist ja das, wo die Unternehmen hinwollen, ne? Wie kann ich da Geld verdienen auf dieser Plattform? Deswegen sind da jetzt auch einige Unternehmen noch etwas zögerlich, weil sie noch nicht genau wissen, wenn ich jetzt diesen Aufwand da rein investiere in die Plattform und dafür Anwendungen gestalte und veröffentliche, wie kriege ich das wieder zurück monetarisiert? Ja, und das wird interessanter, wenn man seine Produkte auch in seiner eigenen Voice Experience auch verkaufen kann oder vielleicht auch neue Geschäftsmodelle entstehen, neue Produkte entstehen. Aber so zusammengefasst, ist das, glaube ich, das, was so schon heute ganz, ganz viele Fragen irgendwie in sich trägt und wo ich gerne mit dir in einer der nächsten Episoden dieses Podcasts auch gerne weiter einsteigen wollen würde. Dazwischen hast du selbst das schon gesagt, Verbraucherschutzrecht, Urheberrecht ist gerade gefallen.
Genau.
Wir müssen das jetzt mal irgendwie clustern, ja. Und ja. Ich glaube, so das erste große Thema, was wir dann mal in der Tiefe etwas behandeln könnten, wäre, oder wo ich einfach die Fragen stelle, ja, und du beantwortest. Ja, oder wir diskutieren und ich teile gerne meine Erfahrungen oder unsere Erfahrungen so aus dem Alltäglichen, wie wir vielleicht auch mit der bestimmten Fragestellung jetzt schon in Berührung gekommen sind. Und dass wir uns dieses ganze Wettbewerbsrecht und Werbung im nächsten Block mal anschauen, ja, und vielleicht dieses Datenschutz, Verbraucherschutzrecht, dann vielleicht im nächsten und dann nochmal Urheberrecht und Vertragsrecht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man auch zu jedem Block einen eigenen Podcast machen oder ein eigenes Buch schreiben wahrscheinlich. aber dass wir es irgendwie mal greifbar machen und zumindest mal die Fragen andiskutieren, ja, mit Sicherheit werden wir nicht zu allem direkt mustergültige Lösungen präsentieren können, ja, weil es einfach auch sehr individuell ist, dann, je nachdem, was man genau vorhat und wo man sich bewegt. Aber dass wir zumindest mal die Diskussion in Gang bringen. Und wir hatten uns ja auch überlegt, dass wir da vielleicht auch die Zuhörer einbinden wollen. Ich würde vorschlagen, dass, wenn es da Fragen gibt, die wir vielleicht in dem einen oder anderen Kontext mal dann mit besprechen sollen, gerne per Twitter zum Beispiel an mich, ist @Kahle, @Kahle, oder einfach über unsere Webseite 169labs.com. Ich würde das alles mal sammeln für uns dann und mich sehr, sehr freuen, wenn wir in einer der nächsten Episoden, wenn du auch wieder Zeit hast, Thorsten, da ein bisschen tiefer einsteigen und vielleicht über den einen oder anderen Themenaspekt ein bisschen intensiver sprechen und diskutieren.
Ja, gerne. Also ich bin da natürlich immer gerne bereit, denn das ist natürlich auch eine schöne Gelegenheit, die wir jetzt hier haben mit deinem Podcast, da überhaupt mal eine gewisse Awareness zu schaffen für das Thema, das also uns eigentlich in aller möglichen Konstellationen immer wieder entgegenkommt, nämlich dass gerade dort, wo am Anfang noch der Eindruck herrschen mag, das wäre alles ein rechtsfreier Raum und da gäbe es doch eigentlich gar nichts zu beachten, tatsächlich so viel zu beachten ist, dass man das eigentlich ohne professionelle Hilfe kaum stemmen kann. Und genauso ist es hier wie in vielen anderen technologiegetriebenen Themen, dass halt nicht nur überhaupt rechtliche Anforderungen bestehen, sondern ganz im Gegenteil sehr viele rechtliche Anforderungen bestehen, die natürlich erstmal im Detail analysiert werden müssen, auch im Detail dann auf den jeweiligen Use Case, sage ich jetzt mal, angepasst berücksichtigt werden müssen. Mhm. Denn, also wie du schon sagst, Datenschutzrecht, Wettbewerbsrecht und so weiter, das sind alles bestehende Anforderungen, die eigentlich für alle gelten. Es ist dann immer die Frage, wie kann man die dann im tatsächlich bestehenden Fall, das heißt hier mit dem Sprachkanal, dann auch wirklich sinnvoll umsetzen.
Absolut, absolut. Ich freue mich sehr auf den weiteren Austausch mit dir. Bin mir sicher, dass diese Themen und diese Fragen, die wir gerade mal auf den Tisch bringen, ja, und mal einfach mal drüber sprechen, ganz, ganz relevant sind, um diesen neuen Ökosystem, ja, was ja schon gar nicht mehr so neu ist, wir sind ja auch schon 2 Jahre jetzt dabei, in Deutschland, vor allem jetzt im Bereich Alexa 2 Jahre, und wie wir das in Zukunft auch einfach seriös und auch bis ins letzte Detail, sage ich jetzt mal, vernünftig und seriös betreiben können, das Ganze. Bedanke mich auf jeden Fall schon mal recht herzlich bei dir für den ersten groben Überblick, den wir gerade mal versucht haben, so ein bisschen aufzuzeigen, und wir hören uns ganz, ganz sicher ganz bald wieder.
Ja, vielen Dank. Und ich bin, wie gesagt, gerne, oder ich stehe da gerne zur Verfügung und werde da gerne auch so die nächsten Themen weiter mit begleiten. Ja. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es tatsächlich aus dem Hörerkreis dann tatsächliche Fragen gibt, die man da auch entsprechend einbauen kann.
Ja, nochmals vielen Dank für deine Zeit bis jetzt. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Tag.
Ja, danke. Vielen Dank. Den wünsche ich dir natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.